Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Der Wahlkampf ist Geschichte, die Bundestagswahl selbst liegt auch jetzt schon über einen Monat zurück und nun sind sie angekommen im Zentrum der Bundespolitik. Die 230 neuen Abgeordneten, die zusammen mit den 400 Wiedergewählten jetzt im neuen Bundestag sitzen. Doch ihre politische Reise, die beginnt ja gerade erst. Mit der heutigen konstituierenden Sitzung hat der 21. Deutsche Bundestag seine Arbeit aufgenommen. Und da müssen sich manche noch zurechtfinden, die bisher ein ganz anderes Arbeitsumfeld kannten. Über einen Tag voller Neuanfänge und Erwartungen. Nicole Konert und Marc Feuser.
Jens Behrens ist untypisch für das neue Parlament. Er hat bisher vor kurzem bei einer Sparkasse gearbeitet, hat keinen Hochschulabschluss und gehört damit zu einer Minderheit im Bundestag. Als neuer SPD-Abgeordneter muss er sich noch zurechtfinden.
Wo werden Sie denn hier sitzen im Bundestag?
Also wo ganz genau mein Stuhl ist, weiß ich zwar noch nicht, aber ich weiß zumindest, dass wir drei hier vorne haben. Und dann schauen wir mal, wo ich mich dann nachher eingliedern darf.
Einen guten Platz sichern, darum geht's heute auch im neuen Parlament. Behrens sitzt erstmal ganz hinten. Ganz vorne auf den SPD-Stühlen Olaf Scholz, der noch Bundeskanzler, und Bärbel Baas, die Ex-Bundestagspräsidentin. Die Regierungsbank leer, denn eine neue Regierung gibt es ja noch nicht. Das neue Parlament, es sieht anders aus, männlicher. Vor allem bei der AfD und der Union sind es dieses Mal noch weniger weibliche Abgeordnete. Das Parlament, ein Spiegel der Gesellschaft, fehlt die Bürgernähe? Ja, meint Gregor Gysi. Er eröffnet die Sitzung des Parlaments als derjenige, der am längsten dem Bundestag angehört.
Wenn wir mehr Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung erreichen wollen, sollten wir in unserer Sprache das Maß wahren und nicht immer bei Menschen mit anderer Auffassung das Übelste unterstellen. Unsere Sprache muss auch allgemeinverständlich werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen verstehen, worüber wir hier diskutieren.
Einfache Sprache kann sie. Eine Frau aus der Praxis nennt sie sich selbst, Stella Merendino. Seit Jahren Pflegekraft in der Notaufnahme. Jetzt steht sie im Rampenlicht als neue Abgeordnete der Linkspartei. Es gäbe schon genug Anzugsträger in der Politik, sagt sie. Wie will sie sich gegen die durchsetzen?
Ich gehe jetzt nicht in den Bundestag, um brav meine Hand zu heben bei Abstimmungen, sondern auch meine Meinung dort sehr deutlich zu sagen. Ob ich mich durchsetzen kann, massenmäßig, ist jetzt noch mal eine andere Sache, aber ich werde auf jeden Fall auf die Finger gucken und laut sein, wenn unfaire Sachen passieren.
Abgeordnete wie Merendino sind selten. Auch Unternehmer sieht man nur wenige in diesen Reihen. Die Vielfalt im Parlament, da ist noch Luft nach oben. Das muss auch die frisch gewählte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zugeben.
Mit Blick auf die Berufsbilder, an Juristen und Lehrern mangelt es uns weniger. Gut ist, dass auch Krankenschwestern und Erzieherinnen und auch Handwerker unter unseren Volksvertretern sind.
Omid Nuripur von den Grünen wird als einer von vier Vizepräsidenten gewählt und ist damit der einzige mit Migrationshintergrund. Nur jeder zehnte Abgeordnete hier hat so eine Biografie. Der erste Tag auch für die Neuen im Bundestag. Ihr Versprechen?
Ich bleibe dabei. Grundsätzlich brauchen wir auch mehr Praktiker, weniger Akademiker.
Ich werde ja auch eine Schicht in der Notaufnahme bleiben. Das heißt, ich bleibe auf dem Boden der Tatsachen und genau das will ich mittragen.
Eine Schicht pro Monat will sie auch weiterhin machen. So viel Zeit müsse bleiben neben ihrer Arbeit im Bundestag.
Und auch in diesen Reihen sitzen etliche neue Volksvertreter. Mit nun 152 Abgeordneten hat sich die AfD-Fraktion fast verdoppelt. Sie ist die zweitgrößte im Parlament und somit stellt sie in Teilen rechtsextreme Partei den größten Teil der Opposition. Das dürfte auch Auswirkungen auf die Debatten im Bundestag haben. Schon in der vergangenen Wahlperiode gingen zwei Drittel der Ordnungsrufe auf das Konto der AfD, die jetzt auch Posten einfordert. Doch der AfD-Kandidat für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten ist heute, wie schon andere AfD-Kandidaten zuvor, durchgefallen. Kilian Pfeffer.
Es ist schon später Nachmittag, als die konstituierende Sitzung des Bundestags endet. Die AfD ernüchtert. Alle Kandidaten für die Stellvertreter der Bundestagspräsidentin sind gewählt worden, außer ihrem.
Der Abgeordnete Gerold Otten hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht.
Doch der Reihe nach. Am Morgen beginnt die Sitzung mit einem Antrag der AfD-Fraktion. Unübersehbar ist sie mit ihren 152 Abgeordneten, doppelt so viele wie vorher und doppelt so laut. Die AfD darf nicht den Alterspräsidenten stellen, obwohl Alexander Gauland der älteste Abgeordnete ist. Doch schon 2017 hat das Parlament die Regeln geändert. Seitdem ist der dienstälteste Abgeordnete der Alterspräsident und das ist heute Gregor Gysi von den Linken. Die AfD fühlt sich benachteiligt und attackiert die anderen Parteien.
Wer die CDU wählt, bekommt am Ende links-grün. Er bekommt offene Grenzen, Massenmigration, 72 Geschlechter und die rot-grüne Regenbogenflagge ganz oben auf dem Bundestag. Dieses unselige Machtkartell aus Union, SPD und Grünen spielte bereits 2017 bei Einzug der AfD ein abgekartetes Spiel.
Alterspräsident Gregor Gysi dringt nicht durch mit seinen Mahnungen. Bei der konstituierenden Sitzung steht die Wahl der Bundestagspräsidentin und ihrer Stellvertreter im Vordergrund. AfD-Kandidat Otten hatte sich gestern Abend gemäßigt gezeigt und versprochen als Bundestagsvizepräsident,
das Recht durchzusetzen, eine neutrale Verhandlungsführung, Sitzungsleitung durchzuführen und dann den allen Parteien entsprechend gerecht zu werden.
In der vergangenen Legislaturperiode wurde Gerold Otten schon einmal aufgestellt, genau wie 25 weitere AfD-Kandidaten. Keiner von ihnen wurde gewählt.
Der AfD werden damit elementare parlamentarische Rechte vorenthalten. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für Diskriminierung seitens des Präsidiums.
Es ist eine problematische Situation, sagt die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp. Sie spricht von einem Dilemma.
Die Vertreter der AfD werden nicht gewählt, weil man Angst hat, dass damit die Regeln des Parlamentarismus willentlich beschädigt werden. Das ist eine Grundannahme, die ja auch mehrfach bestätigt worden ist, zum Beispiel eben in Thüringen. Und deswegen versucht man, dieses Problem durch Ausgrenzung zu lösen. Allerdings wird diese Ausgrenzung mit zunehmender Stärke der AfD zunehmend problematisch.
Und es drohen noch mehr Konflikte. Etwa wenn es um Vorsitzposten für die AfD in Bundestagsausschüssen geht und um einen Sitz im parlamentarischen Kontrollgremium.
Und mit der neuen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU habe ich vor der Sendung folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Frau Klöckner.
Hallo, guten Abend.
Ihre Vorgängerin Bärbel Baas hat wiederholt den Anstieg von Hass und Hetze auch im Parlament beklagt. Zwei Drittel der Ordnungsrufe in den vergangenen Jahren, in der vergangenen Wahlperiode, gingen aufs Konto der AfD. Nun ist die doppelt so stark wie bisher. Was glauben Sie, kommt da auf Sie zu?
Auf mich kommt zu, auf die Ordnung des Parlaments zu achten. Dass wir mit Anstand umgehen, dass wir zivilisiert streiten, ja, gestritten werden darf im Parlament. Es gibt unterschiedliche Meinungen und Argumente. Aber es gibt klare Grenzen. Und das werde ich ganz genau beobachten. Ob persönliche Herabwürdigungen stattfinden, ob unparlamentarisches Verhalten eine Rolle spielt. Und da werde ich keinen Unterschied machen. Denn Regeln sind dazu da, damit man gemeinsam gut etwas hinbekommt, nämlich ein demokratisch-parlamentarisches Verfahren.
Sie wollen keinen Unterschied machen, aber wenn vielleicht manche Seiten nicht nach diesen Regeln unbedingt mitspielen, wie wollen Sie denn genau das sicherstellen, dass der Bundestag auch wirklich ein, wie Sie es nannten, heute zivilisiertes Miteinander pflegt?
Dazu hat eine Bundestagspräsidentin das Mikrofon, die Instrumente nicht nur der Ordnungsrufe, sondern auch der Bußgelder oder des Saalverweises. Ich finde, was ganz wichtig ist, das anzusprechen. Wo Grenzen überschritten sind, muss man sie thematisieren. Man muss auch Konsequenzen dann ziehen und nicht dieser Debatte aus dem Weg gehen.
Dann schauen wir mal kurz auf den Parlamentsalltag, den Sie da beschreiben. Dass es wieder weniger Frauen im Bundestag gibt, dass es in Ihrem Präsidium keinen gibt, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist. Also, dass Diversität im Parlament geringer ausfällt. Wie sehr wird das diesen Parlamentsalltag, die neue Wahlperiode beeinflussen und prägen?
Sie haben vollkommen recht. Die Gesellschaft ist in ihrer Vielfalt nicht gänzlich abgebildet in unserem Deutschen Bundestag bei den 630 Abgeordneten. Und dass wir so wenig Frauen haben, Das ist nicht nur bedauerlich, ich halte das auch für einen Nachteil bei der Gestaltung von Politik. Frauen sind weder besser noch schlechter als Männer, aber wenn Frauen mehr als die Hälfte der Gesellschaft ausmachen und dann nur um die 30% Frauen im Parlament sind, dann ist das, meine ich, nicht gut, weil es auch um Vorbilder, um Rollenbilder auch geht. Ich habe auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf angesprochen, auch das spielt eine Rolle. Aber am Ende sind, Herr Zamperoni, die Fraktionen frei, indem wen sie auch zum Beispiel zur Wahl eines Bundestagsvizepräsidenten oder Vizepräsidentin dann auch aufstellen. Aber, und das will ich auch noch betonen, es heißt nicht, wenn jemand nicht selbst aufgewachsen ist in den neuen Bundesländern, dass diese Person nicht auch Sensibilität und auch einen Blick für die Bedürfnisse der Menschen in Ostdeutschland hat oder in den neuen Bundesländern hat. Wir sind nicht nur Vertreter derer, die uns gewählt haben. Wir sind nicht nur Vertreter, Teile des Volkes. Jeder, der Mitglied des Deutschen Bundestages ist, steht für das gesamte deutsche Volk. Das ist die Aufgabe, aber nicht jeder alleine vertritt das komplette Volk. Also nur gemeinsam sind wir es. Also kurzum, es darf nicht um das eigene Klientel nur gehen.
Nun stand ja heute nicht nur Ihre Wahl an, sondern Sie haben es gerade angesprochen, auch die Ihrer Stellvertreter. Und da ist die AfD erneut gescheitert, einen eigenen Kandidaten vom Bundestag wählen zu lassen. Halten Sie das für demokratisch?
Freie, geheime Wahlen sind demokratisch. Und ist es richtig, dass jede Bundestagsfraktion einen Kandidaten oder eine Kandidatin stellen kann? Und genauso ist es richtig nach unserer Geschäftsordnung, dass jeder Abgeordnete frei und geheim wählt. Und wie die Abgeordneten, die Mehrheit dieses Parlaments sich dann entscheidet, das ist nicht Aufgabe einer Präsidentin dann zu beurteilen, sondern das ist die Summe der Einzelentscheidungen der frei gewählten Abgeordneten.
Aber die AfD-Fraktion ist nun mal die zweitstärkste im neuen Bundestag, hat 20% bei der Wahl geholt. Sie haben da heute viel von Respekt gesprochen. Ist es nicht respektlos, diesen 20% gegenüber, wenn der AfD dieses Amt des Vize-Bundestagspräsidenten verwehrt wird?
Also noch einmal, jeder einzelne Abgeordnete entscheidet in einer freien, in einer geheimen Wahl, ob er oder sie diesem Kandidaten die Stimme geben will. Und Sie haben es ja auch bei den anderen Vizepräsidenten gesehen, dass es sehr unterschiedliche Stimmengewichtungen gab. Und beim AfD-Kandidaten hat die Gewichtung nicht gereicht, dass er mit Mehrheit gewählt worden ist.
Aber welche Haltung haben Sie dazu als Präsidentin, die ja Überparteilichkeit auch versprochen hat?
Ich habe die Haltung dazu, dass jede Fraktion einen Kandidaten zur Wahl stellen kann. Und ich habe die Haltung dazu, dass jeder Abgeordnete frei entscheiden darf. Das ist das freie Mandat.
Sagt die neue Bundestagspräsidentin. Frau Klöckner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Tja, steht der AfD-Fraktion einer der Stellvertreterposten im Bundestagspräsidium zu oder nicht? Dazu jetzt ein Pro und Contra. Die Meinungen von Torben Ostermann von Radio Bremen und Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk.
Okay, es sind vor allem AfD-Abgeordnete, die mit ihren Zwischenrufen die Abläufe im Parlament stören wollen. Keine Partei wird häufiger zur Ordnung gerufen als die sogenannte Alternative für Deutschland. Und dennoch glaube ich, dass es richtig ist, der AfD einen Platz im Bundestagspräsidium zu überlassen. Denn die Strategie der Ausgrenzung hat doch nicht funktioniert. Die Fraktion der AfD hat sich mit der letzten Wahl glatt verdoppelt. Und das, obwohl sie in Teilen rechtsextrem ist. Die AfD lebt auch davon, dass sie ausgegrenzt wird. Sie profitiert sogar davon. Wenn ihr als größte Oppositionspartei der Bundestagsvizepräsident verweigert wird, dann wird sich die Partei wieder als Opfer darstellen. Das kennen wir und das bringt ihr Sympathien ein. Und jetzt mal ehrlich, kann ein Bundestagsvizepräsident denn wirklich so viel Schaden anrichten? Im Kern leitet er oder sie ab und zu mal die Sitzungen. Wird es unangenehm für die Atmosphäre, wenn vorne jemand von der AfD sitzt? Vielleicht. Aber der AfD weiter die Möglichkeit zu geben, sich als Opfer zu inszenieren, ist eine mindestens genauso große Zumutung für alle demokratischen Kräfte.
Nein. Kein Abgeordneter muss einen Vertreter der AfD zum Bundestagsvizepräsidenten wählen. Das ist weder undemokratisch noch ist es neu. Den Grünen etwa wurde ein solcher Posten über mehrere Legislaturperioden verweigert. Eine Begründung damals: Zweifel an der Befolgung demokratischer Spielregeln durch Vertreter der Grünen Partei. Die AfD versucht seit Jahren, die parlamentarische Demokratie lächerlich zu machen, duldet Extremisten in ihren Reihen, pöbelt gegen andere Fraktionen. Ausgerechnet ein Vertreter dieser AfD soll nun ganz unparteiisch Sitzungen des Bundestags leiten und auf die Geschäftsordnung achten? Für die Demokratie ist entscheidend, dass Parteien die Interessen ihrer Wähler inhaltlich im Bundestag vertreten können, durch Arbeit in den Ausschüssen und bei Reden und Abstimmungen im Plenum. Da hat die AfD alle Möglichkeiten. Natürlich kann die AfD sich als Opfer inszenieren, wenn ihr Kandidat für das Amt eines Bundestagsvizepräsidenten durchfällt. Aber dafür kann sie auch genug andere Anlässe finden.
Der Terror der Roten Armee-Fraktion hat die deutsche Gesellschaft über Jahrzehnte aufgewühlt und die Politik in diesem Land verändert. Und so hat das, was sich da ab heute in einem Gerichtssaal in Celle abspielt, viel mit bundesdeutscher Geschichte zu tun. Auch wenn sich Daniela Klette dort nicht wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung am RAF-Terror verantworten muss. In diesem aktuellen Prozess werden ihr versuchter Mord und die Beteiligung an mehreren bewaffneten Raubüberfällen vorgeworfen, mit denen sie ihr Leben im Untergrund finanziert haben soll. Denn sie tauchte vor mehr als 30 Jahren ab, als mit solchen Plakaten nach ihr gefahndet wurde. Heute hat sie sich vor Gericht geäußert.
So sieht sie heute aus. Daniela Klette, angeklagt vor dem Landgericht Verden wegen versuchten Mordes und Raub. Jahrzehntelang wurde sie gesucht, weil sie zur dritten Generation der RAF gehört haben soll.
Der terroristische Hintergrund der Angeklagten spielt für das hiesige Verfahren keinerlei Rolle. Hier geht es um Gewaltdelikte, insbesondere der versuchte Mord und die Raubdelikte. Für den terroristischen Hintergrund bzw. für deren Aufarbeitung ist auch nicht die Staatsanwaltschaft Verden oder das Landgericht Verden zuständig, sondern diese Ermittlungen liegen beim Generalbundesanwalt.
Klettes Verteidiger bezweifeln, dass die mögliche Terrorvergangenheit in dem Prozess außen vor bleibt. Sie werfen Anklage und Gericht vor, ihre Mandantin zu dämonisieren. Fußfesseln beim Transport, Panzerglas im Staatsschutzsaal. Dabei habe sich die RAF schon Ende der 90er aufgelöst. Klette selbst spricht von Hetzjagd. Ich bin mir meiner Lage bewusst, der Prozess wird mit politischem Kalkül geführt, trotz gegenteiliger Behauptungen. Und sie entschuldigt sich bei denen, die sie mit ihrem Doppelleben im Untergrund belogen habe. Vielleicht meint sie auch Emerson Gomez da Silva. Mit ihm haben Reporter von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gerade erst gesprochen. Er will sie als Claudia 2001 in Berlin kennengelernt haben. Sie war seine Samba-Schülerin. Eine Weile wohnten sie zusammen.
Ich wusste immer, dass sie ein Geheimnis hätte, wegen seiner Verhalten. Ne? Ich habe einfach so gelassen. Ja, jeder hat ein Geheimnis. Ich habe auch eine, ne? Du vielleicht auch eine. Und wenn sie nicht darüber sprechen möchten, ich habe einfach so gelassen.
Daniela Klette. 30 Jahre lang war sie untergetaucht in Berlin-Kreuzberg, zuletzt in diesem Haus. Fühlte sich offenbar sicher. Sie postete sogar Fotos von sich auf Social Media. Am 26. Februar 2024 fliegt sie auf. In ihrer Wohnung finden die Ermittler viele Waffen, auch solche, die Klette und ihre mutmaßlichen Komplizen bei den insgesamt 13 Überfällen eingesetzt haben sollen. Diese Anwälte vertreten 4 Betroffene, sie sind Nebenkläger. Einer von ihnen saß in diesem Geldtransporter, der in Stur bei Bremen brutal überfallen wurde. Eine der schwersten Taten. Zu ihnen äußert sich Klette heute nicht.
Meinem Mandanten ging es unmittelbar nach der Tat sehr schlecht. Er hat also monatelang eine Behandlung durchführen müssen, war in einer Reha-Klinik für längere Zeit und hat dann im Anschluss an diese Zeit wieder versucht, ins Leben zurückzuführen, hat das auch ganz gut geschafft und ist eben jetzt tatsächlich, Stichwort Retraumatisierung, wieder sehr aufgewühlt.
Das Gericht verhandelt aus Sicherheitsgründen zunächst nicht in Verden, sondern Celle. Hier skandieren den Tag über viele aus der linken Szene Solidaritätsparolen. Wenn Klette die Taten nicht gesteht, könnte der Prozess noch Jahre dauern.
Es klingt wie in einem schlechten Agenten-Thriller oder vielmehr wie in einer schlechten Parodie darauf, ist aber offenbar genau so passiert. Über diesen US-Militärschlag Anfang vergangener Woche auf Stellungen der Houthi-Miliz im Jemen tauschten sich zuvor hochrangige US-Regierungsmitglieder vom Vizepräsidenten bis hin zum Verteidigungsminister in einem Gruppenchat aus. Soweit vielleicht nicht ungewöhnlich, nur dass es sich dabei um den für alle Welt nutzbaren Messenger-Dienst Signal handelte und zudem nicht nur Militärs und Sicherheitsberater da über geheime Militärplanungen informiert wurden, sondern offensichtlich aus Versehen auch ein Journalist. Und der konnte das zunächst kaum fassen. Über die Sicherheitspanne und die Reaktion darauf Torben Börgers.
Amerikanische Kampfflugzeuge auf dem Weg zu einem gefährlichen Einsatz. Sie sollen Ziele der radikal-islamischen Houthi-Miliz im Jemen angreifen. Der Zeitpunkt soll eigentlich geheim bleiben, genauso wie die Art der eingesetzten Waffen. Doch zumindest ein Unbeteiligter weiß nach eigenen Angaben vorab Bescheid. Journalist Jeffrey Goldberg ist offenbar versehentlich Mitglied einer verschlüsselten und vertraulichen Chatgruppe des Online-Dienstes Signal und erhält so Zugang zu hochsensiblen Informationen. Waffensysteme und Zeitplanung, das Wetter im Jemen und alle Arten von Informationen über die Abfolge der Ereignisse. Ich dachte, ich habe eine massive Lücke im nationalen Sicherheitssystem der Vereinigten Staaten entdeckt. Mitglieder der 18-köpfigen Chatgruppe sollen unter anderem Vizepräsident Vance, Außenminister Rubio und Verteidigungsminister Hegseth gewesen sein. Sie feiern die Operation im Jemen mit Emojis und Eigenlob. Abschätzige Bemerkungen hingegen in Richtung Europa. Er hasse es, Europa im Kampf gegen die Houthis erneut aus der Klemme zu helfen, so Vance. Eine Abneigung, die Hegseth teilt, die europäische Trittbrettfahrerei sei erbärmlich. Die Sicherheitspanne beschäftigt heute den Geheimdienstausschuss des US-Senats. In einer teilweise hitzigen Anhörung muss sich unter anderem CIA-Direktor John Ratcliffe den scharfen Fragen der demokratischen Opposition stellen. Dies war ein schwerer Fehler, nicht wahr?
No.
Jeder Militär- und Geheimdienstoffizier wäre nach einer solchen Panne gefeuert worden, so die Demokraten. Zumal es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art handle. Dies ist ein weiteres Beispiel für ein schlampiges, nachlässiges und inkompetentes Verhalten, insbesondere im Umgang mit Verschlusssachen. Donald Trump tut die Sicherheitspanne als Ausrutscher ab, bei dem keine geheimen Informationen ausgetauscht wurden, und stellt sich demonstrativ hinter seinen nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz. Zwar habe einer seiner Mitarbeiter den Journalisten zu der Chatgruppe hinzugefügt, Waltz habe aber seine Lektion daraus gelernt. Dieser Mann, den Sie so stark kritisieren, ist ein sehr guter Mann. Und er wird auch weiterhin gute Arbeit leisten. Ich habe diesen Journalisten nie getroffen, kenne ihn nicht, habe nie mit ihm kommuniziert. Wir untersuchen und überprüfen, wie zum Teufel er in diesen Chat gekommen ist. Abgeordnete im Kongress fordern derweil personelle Konsequenzen. Morgen soll es eine weitere Anhörung geben im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses.
So groß in den USA also das Kopfschütteln über diesen laxen Umgang der US-Regierung mit Geheiminformationen, so groß ist im nördlichen Nachbarland Kanada die Empörung über den ruppigen Umgang der US-Regierung mit eigentlich engen Verbündeten. Dabei teilen die beiden nordamerikanischen Länder nicht nur eine Grenze und Sehenswürdigkeiten, wie hier an den Niagara-Fällen, sondern auch einen engen Warenverkehrsstrom. Doch die bereits in Kraft getretenen Zölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 25% sowie weitere von Präsident Trump angedrohte lassen die eigentlich eher entspannten Kanadier schäumen und alles US-Amerikanische boykottieren, wo es nur geht, wie Marion Schmeckler berichtet.
In William Oliveras Café gibt's nur Made in Toronto. Jeden Tag backt er knusprige Croissants. Seit dem Zollkrieg mit den USA braut sein Barista auch einen Schluck Patriotismus. Doppelter Espresso mit Wasser. Canadiano? Die Gäste lieben den Canadiano, seitdem er nicht mehr Americano heißt. Die Leute ändern mehr und mehr ihr Verhalten. Zuerst bei den kleinen Dingen. Wir achten verstärkt darauf, welche Firmen und Geschäfte amerikanisch sind und versuchen sie zu meiden. Donald Trumps Drohung, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen, hat zu einer nie dagewesenen Solidarität geführt. Gemeinsam gegen den neuen Gegner im Süden.
Er hat uns Kanadier wachgerüttelt und dazu gebracht, darüber nachzudenken, was es bedeutet, Kanadier zu sein und stolz zu sein. So klar haben wir das früher nie gesagt. Wir verlassen uns so sehr auf die USA, ob beim Handel oder so vielen anderen Dingen in unserer Wirtschaft. Seitdem Donald Trump im Amt ist und mit Strafzöllen droht, ist klar, wie verwundbar Kanada ist. Kanada und die USA, vor Trump beste Freunde, ihre Wirtschaft ist eng verflochten. 70% aller kanadischen Exporte gehen in die USA. Die Drohung, sie mit weiteren Strafzöllen zu belegen, sorgt für Angst und Empörung. Bei Giancarlo Trimarchi stand das Telefon nicht mehr still nach Trumps Drohungen. Seine Kunden wollen alles boykottieren, was aus den USA kommt. Wir haben 35.000 verschiedene Produkte, allein in diesem Laden. Es ging vor allem darum, jedes so zu kennzeichnen, dass man sofort erkennen kann, ob ein Produkt aus Kanada stammt. Wir haben neue Labels gedruckt, so wie die Kunden es wollten. Die kalifornischen Weine hat Giancarlo ausgeräumt. Himbeeren und Blaubeeren, eigentlich gerade am leckersten und günstigsten aus Kalifornien, jetzt bezieht er sie aus Mexiko und Peru. Ich gucke definitiv mehr nach kanadischen Produkten. Ich habe kein Interesse, die USA finanziell zu unterstützen. Wenn es was Kanadisches gibt, dann kaufe ich das, auch wenn es teurer ist. Toronto, die Stadt am Ontariosee. Bei gutem Wetter kann man die USA von hier sehen. Doch die Beziehungen sind so abgekühlt, dass viele Sorge vor einer Rezession haben, auch in Kanada. Wir sind für viele Investoren interessant, aber die meisten Projekte sind auf Eis gelegt, weil Firmen aus Deutschland oder Großbritannien etwa sagen, wir wissen nicht, wie der Streit ausgeht. Diese Unsicherheit könnte uns noch härter treffen als mögliche Zölle. Kanada is not for sale. Kanada steht nicht zum Verkauf. Auch im jetzt beginnenden Wahlkampf vor der Parlamentswahl im April dürften diese Kappen der Renner sein. Denn egal ob Liberale oder Konservative, die Wähler werden für den Kandidaten stimmen, dem sie am ehesten zutrauen, sie gegen Donald Trump zu verteidigen.
Weitere Nachrichten des Tages, Susanne, jetzt mit dir.
In diesem Hotel in der saudischen Hauptstadt Riad haben Unterhändler der USA einzeln mit Vertretern Russlands und der Ukraine über eine Waffenruhe verhandelt. Heute teilte das Weiße Haus mit, es gebe eine Einigung. Beide Seiten würden vorerst keine Energieanlagen und keine Schiffe im Schwarzen Meer angreifen. Russland veröffentlichte aber eine abweichende Erklärung. Darin fordert Moskau, erst müsse eine Reihe von Sanktionen aufgehoben werden. Die geplante Reise einer US-Delegation nach Grönland sorgt für Diskussionen. US-Vizepräsident Vance erklärte, auch er werde am Freitag die zu Dänemark gehörende Insel besuchen. Er wolle nachsehen, wie es um die Sicherheit bestellt sei. US-Präsident Trump hatte mehrfach erklärt, Grönland unter amerikanische Kontrolle bringen zu wollen. Die dänische Regierungschefin Frederiksen kritisierte den als privat deklarierten Besuch der US-Delegation. Er setzte Dänemark und Grönland unter inakzeptablen Druck. In der Türkei dauern die Proteste gegen die Inhaftierung des Oppositionspolitikers und Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu an. Heute gingen den siebten Tag in Folge Tausende auf die Straße. Nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur wurden weitere 172 Menschen festgenommen. Ihnen werde unter anderem vorgeworfen, ihre Gesichter mit Masken bedeckt und sich an Gewalt beteiligt zu haben. Unter den Festgenommenen sind auch mehrere Journalisten. Die nächste Bundesregierung ist noch nicht im Amt, da gibt es bereits den ersten Rückzieher. Der bayerische Bauernpräsident Felsner, Wunschkandidat von CSU-Chef Söder, will nicht mehr Bundeslandwirtschaftsminister werden. Felsner begründete seinen Rückzug damit, dass Tierrechtsaktivisten auf seinem Bauernhof nahe Nürnberg eingedrungen seien. Er sei nicht bereit, die Sicherheit seiner Familie aufs Spiel zu setzen. Ein Teleskop der europäischen und nordamerikanischen Weltraumbehörden hat ein außergewöhnliches Bild zur Erde geschickt. Es zeigt einen Stern, der gerade entsteht, 625 Lichtjahre von der Erde entfernt. Aufgenommen wurde es vom James-Webb-Teleskop, das vor gut 3 Jahren ins All gestartet ist. Von dem Abbild des sogenannten Weltraumtornados versprechen sich Forscher Erkenntnisse darüber, wie unser Sonnensystem entstanden ist.
Wie es wohl sein mag, wenn von uns Menschen geschaffene Wesen oder Maschinen ein Eigenleben entwickeln und mit eigener Intelligenz ausgestattet sind, dieses Thema beschäftigt Filmemacher quasi seit die Bilder laufen lernten. Von Metropolis über 2001 Odyssee im Weltraum oder Terminator bis hin zur Matrix. Dass die künstliche Intelligenz aber selbst das Drehbuch für einen Film schreibt und dann noch mit Vorgaben für die Umsetzung, das ist dann doch eine ganz neue Entwicklungsstufe. In Landshut wurden jetzt mehrere Kurzfilme gezeigt, bei denen KI so zum Beispiel zum Einsatz kam. Daniel Ronell hat sie gesehen.
Paul, der Pianist, entdeckt seine Leidenschaft wieder für die Musik. Davon erzählt Der Flügel des Träumers, eine Geschichte, die keinem menschlichen Gehirn entsprungen ist, sondern der künstlichen Intelligenz. Schauspieler und Regisseur Lukas Zumbrock wollte die Software ChatGPT testen, mit dem Satz: Schreibe ein Drehbuch für einen Kurzfilm, der es wert ist, erzählt zu werden. Heraus kam ein Drehbuch mit Regieanweisungen. Zumbrock hat es so verfilmt und nun auf dem Landshuter Kurzfilmfestival vorgestellt.
Die Musik hat eine solche Kraft, Lena. Sie kann Erinnerungen zum Leben erwecken.
Ja?
Ich habe mich komplett überraschen lassen. Und es ist spannend, dass die KI dann, wenn sie mit so etwas gefüttert wird, Musik zum Thema macht. So, und dass sie ein Klavier mit einbaut, dass sie einen jungen Menschen mit einbaut. Das haben wir aber nicht vorgegeben. Das haben wir so genommen, wie es kam.
Du hast eine Gabe, Paul. Du musst sie nicht für dich behalten. Die Welt braucht deine Musik.
Die Texte sind natürlich schwierig, also sehr hölzern. Es zeigt ja auch genau das, was wir vielleicht auch erzählen wollen mit diesem Film, nämlich, dass die KI an einem gewissen Punkt ist und den Menschen eben nicht ersetzen kann, was das Texten schöner Texte angeht.
Zum Erschaffen von Bildern im Film hingegen wird KI immer öfter genutzt. Der Kurzfilm Somebody erzählt von dem grausamen Überfall der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Oktober 23 auf das Nova Musikfestival. Der Israeli Netanel Kafka hat den Angriff verfilmt mit Hilfe der KI. Viele der Festivalbesucher waren auf Drogen während des Massakers. Diese psychedelische Stimmung wollte ich wiedergeben. Mir ging es nicht darum, aus Prinzip die KI zu nutzen, sondern um die Bildersprache, die ich mit ihr erschaffen konnte. Welten, die KI erschaffen kann. Für manche Segen, für andere eher Fluch. Filmemacher Lukas Zumbrock setzt künftig wieder auf die eigene Kreativität.
Ich glaube, ich würde nicht nochmal einen Film drehen, wo das Drehbuch komplett KI geschrieben ist. Ich habe mein Statement damit gemacht, meinen Standpunkt vertreten, sodass ich KI aber auf jeden Fall als Hilfe für so kreative Prozesse benutze.
Bitte spiel mehr.
Ja, bitte.
Und wir haben auch eine Bitte an Claudia, und zwar um ganz natürliche Wetteraussichten.
Aber Ingo, die sollt ihr bekommen. Alles, was jetzt kommt, kommt rein hier aus dieser Intelligenz. Und das heißt, die nächsten Tage wird es wechselhafter. Allerdings, wir kommen unter Hochdruckeinfluss. Und das, was jetzt noch an Regen reinzieht, hier Regen einer Kaltfront, ganz aktuell das Radar, der wird durchziehen. Und dahinter ist für die meisten Sonne drin. Auch die Schauer, die es heute noch im Südosten Baden-Württembergs und Bayerns gab, die werden mehr und mehr abziehen. Hochdruckeinfluss heißt dann mehr Sonnenschein, bevor Richtung Wochenende neues Tief kommt. Da steht dann schon wieder die nächste Kaltfront bevor. Das heißt aber auch, dass morgen im Laufe des Tages schon sich trockenere Luft durchsetzen wird und dann vor allen Dingen Donnerstag, Freitag die Sonne häufig scheint. In Hamburg beispielsweise morgen nur 3 Stunden, dann Donnerstag 6, Freitag 9 Stunden. In München morgen sogar nur 1 Stunde, da hält oder hängt die Kaltfront noch ziemlich lang. Donnerstag 5 Stunden, Freitag 9 Stunden Sonnenschein. Jetzt in der Nacht muss sich die Kaltfront erstmal nach Südosten Osten vorarbeiten. Das heißt, es regnet leicht, zum Teil auch mal mäßig, aber schon im Laufe der Nacht lockert es von Nordwesten her wieder auf. Letzte Wolkenlücken am Alpenrand schließen sich. Da hatten wir es ja noch mit Schauern heute zu tun. Da werden dann die Schauer abgelöst durch den leichten Regen. Morgen im Laufe des Tages aber gibt es vor allem über der Mitte und nach Norden hin häufig Sonnenschein. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 9 bis 2 Grad. 2 Grad zum Beispiel im Berchtesgadener Land. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen, die sind hinter der Kaltfront etwas gedämpft, bei 8 bis maximal 14, 15 Grad im äußersten Westen. Und danach geht es wieder rauf mit den Temperaturen. Das bedeutet für den Donnerstag nach Westen hin bis zu 19 Grad. Direkt am Alpenrand hängen noch dichte Wolken, im Norden ebenfalls kompaktere Wolken. Sonst aber, wie ja eben gesehen, auf den Sonnenstunden setzt sich die Sonne besser durch. Das gilt auch für den Freitag. Dann sogar nach Osten hin mit viel Sonne bis zu 20 Grad. Insgesamt aber wird es wieder deutlich bergauf gehen mit den Höchstwerten.
Natürlich klasse, wie immer, Claudia. Vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten begrüßt jetzt Sandra Maischberger ihre Gäste, unter anderem den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Und den Unternehmer Carsten Maschmeyer.
Morgen Abend begrüßen wir Sie dann mit neuen Tagesthemen an dieser Stelle. Bis dahin.
Einen schönen Abend noch.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.